Heldendumm. Historisch gefühlsecht.
Hallo Daniel.
Hallo Philipp.
Wie geht's dir heute? Bist du bereit für deine Aprilgeschichte?
Ich bin absolut bereit. Ich habe quasi schon Bollocks auf dem Hinterkopf stehen. Also mir kann es besser nicht gehen gerade.
Wir hatten ja schon viele tolle Aprilgeschichten. Heute starten wir gar nicht so aprillig wie sonst. Wenn ich diese Geschichten hatte in den vergangenen Jahren, immer so bekannte Streichespieler gerne mal, ja, das Streichquartett und so mitgebracht. Heute habe ich jemand anderen mitgebracht, der selber gar nicht so richtig Streiche gespielt hat, sondern vielmehr, also sagen wir es mal so, wenn jemand das tut, was unser Charakter tut, den wir heute haben werden, dann würde man behaupten, der spielt Streiche, aber tatsächlich meint er das alles ernst.
Oh, so ein
Satz,
okay.
Das ist einer der Punkte, die heute noch relativ wichtig werden, denn du bist sehr überzeugt davon, dass das alles so ist, wie du es dir denkst.
Das ist ja bei deinen Charakteren ja ziemlich oft so, ne? Dass deine Charaktere immer überzeugt von sich selbst sind, sind meistens dumm wie Stroh, aber sie wissen es meistens nicht, beziehungsweise sie gehen davon aus, dass alles, was sie tun, gut und richtig ist.
Richtig, richtig. Ich mache außerdem noch gleich eine kleine Einführung in die internationale Ökonomie, da kannst du mir helfen.
Ich weiß nicht. Also ich werd dir auf jeden Fall Kohlen nach Newcastle scheffeln höchstens, aber
Wir sind exakt da, ungefähr. Und weil, also es ist wirklich bemerkenswert, dass man in der Geschichte von Helden jemanden findet, der zweimal den gleichen Fehler macht. Aber es waren zwei verschiedene Personen. Wir gehen jetzt erstmal ganz weit zurück. Also gar nicht so weit, also eigentlich überhaupt nicht weit. Eigentlich nur Anfang des 19. Jahrhunderts.
Da waren wir schon mal
und auch in England waren wir schon mal und jetzt sind wir auch wieder da. Allerdings ist schon das wieder eine umstrittene Information. Auch da habe ich ja häufig Leute, bei denen es so ist, man kennt dein Geburtsdatum nicht. Man hat sich allgemein geeinigt auf den 4. Februar 1818. Manche Leute sagen aber auch 1819. Es gibt tatsächlich in den USA einen größeren wissenschaftlichen Diskurs darüber, ob du 1818 oder 1819 geboren wurdest.
Ich finde es schön, dass man sich übers Jahr streitet, nicht über den Tag. Der Tag ist okay. Ja, ganz eindeutig der 4. Februar. Aber das Jahr, ein Mysterium.
Ja, das ist irgendwie falsch überliefert. Ich weiß nicht, warum es so ein Problem ist. Auf jeden Fall ein Riesenthema. Du wirst dort geboren als Sohn von John und Sarah Norton und sie geben dir den Namen Joshua.
Und ich werde später Kinder haben, die den Antivirus programmieren, ja?
Das ist tatsächlich relativ lustig, denn es sind tatsächlich Dinge nach dir benannt worden später. Ich weiß, aber nicht Norton Antivirus.
Ah, okay. Also es ist nicht wie Nero Burning Rome und so weiter.
Nee. Und es ist auch nicht wie Harald Blauzahn. Allerdings sind durchaus Dinge nach dir benannt, aber nicht in einem übertragenen Sinne, glaube ich, sondern tatsächlich im ernsthaften Sinne nach dir benannt. Du kommst sehr wahrscheinlich in England, irgendwo in der Nähe von London zur Welt, dann eben 1818. Man weiß das nicht so ganz genau. Es gibt auch Quellen, die besagen, du würdest in Südafrika geboren. Das hast du nämlich selber erzählt.
Das ist ein kleiner Sprung.
Naja, du bist dort aufgewachsen in Südafrika.
Ah, okay, verstehe, ja.
Allerdings lässt sich von heute gesehen rekonstruieren, dass du erst 1820 nach Südafrika kamst, also zwei Jahre später, mit deinen Eltern, die damals in Südafrika offenbar ein richtig gutes Geschäft gemacht haben. Was weiß man nicht, auf jeden Fall hatten die da Kohle. Und irgendwann, da bist du 31, nämlich 1849, da verlässt du Südafrika, weil dein Vater hat gesagt, hier Junge, $40,000.
Oh, das ist verdammt viel Kohle.
Das ist verdammt viel Kohle, gerade damals. Geh nach Nordamerika und Pursuit of Happiness und so.
Okay, wünschte ich mir auch mal, dass mal jemand mir das sagt. Und zwar auch mit $40,000 dieser Zeit.
Würde mir reichen. Wäre ja. Okay für mich, würde mir reichen. Du kommst nach San Francisco.
Auch da waren wir schon öfter.
Da bleiben wir auch heute. Nach San Francisco kommst du, du emigrierst also in die USA, 1849 kommst nach San Francisco und fragst dich, was mache ich mit meinem Geld? Wo legt man Geld üblicherweise an, wenn es länger halten soll? Es gibt ja zwei Dinge.
Gold oder Aktien?
Also Gold ist es nicht, sondern Immobilien.
Ach so, ja, okay.
Mit Gold hast du allerdings später auch noch einen ein interessantes Erlebnis, aber dazu kommen wir noch.
Meinst du, ich verdiene mir eine goldene Nase an den Immobilien?
Das ist tatsächlich der Fall. Du verdienst dir eine goldene Nase an den Immobilien. Du machst da wirklich gute Geschäfte auf dem Immobilienmarkt von San Francisco und du steigerst dein Vermögen. Allerdings kommt es 1849 oder 1850 auch zu einer sehr großen Hungersnot in China, was dazu führt, dass die Chinesen aufhören, Reis zu exportieren, weil die den selber brauchen.
Jetzt kommen wir zu deiner Ausführung in Ökonomie, ja? Weil ich merke gerade, der Reis in China, so dieses klischeehafte Sack Reis in China ist umgefallen. Auswirkungen auf mich in San Francisco, erstmal geringfügig.
Ja, aber du bist ja ein Genie. Also davon bist du absolut überzeugt, du bist ein marktwirtschaftliches Genie und du sagst dir, und jetzt kommen wir zur internationalen Ökonomie, die Chinesen haben so viel Reis, das heißt, wenn die Chinesen jetzt keinen Reis mehr haben und keinen Reis mehr exportieren, steigt der Preis für Reis, weil es weniger Reis gibt.
In Amerika?
Bei dir.
Bei mir, okay, ja. Ja, so weit, so gut, ja, da komme ich mit.
So, der Preis von Reis
ist heiß.
Der heiße Preis von Reis ist richtig heiß und steigt von 9 Cent auf 79 Cent.
Wie erwartet. Wir sind ein Genius.
Absolut. Du kaufst damals ein komplettes Schiff, eine komplette Schiffsladung von Reis aus Peru.
Noch bevor der Preis hochgegangen ist.
Während der Preis gerade hochgeht. Okay. Du kaufst das nämlich für 26 Cent pro Kilo.
Also noch ziemlich früh eingestiegen, den Markt, die Änderung des Marktes noch wahrgenommen und mitgenommen. Also ja, ich sehe Profit.
So, und jetzt steigt der Preis auf 79, das ist dein Plan und dann verkaufst du teuer den ganzen Reis.
Ich bin ein reicher Mann.
Jetzt findest du aber heraus, die US-amerikanische Regierung hat einen Vertrag mit den Peruanern gemacht. Es sind ungefähr 400 weitere Schiffe mit Reis auf dem Weg. Es wird so viel Reis da sein wie nie zuvor. Der Preis sackt ab auf 6,6 Cent pro Kilogramm.
Ich bin ein armer Mann.
Du bist ein mega armer Mann. Du bist ein total armer Mann. Die Kohle ist weg. 1856 bist du bankrott.
Ja, es war jetzt kein langer Ritt.
Es ist ein Auf und Ab. Dein Reisinvestment hat sich nicht rentiert. Was macht man dann, wenn man kein Geld mehr hat?
Natürlich einen Kredit aufnehmen.
Ja, würdest du gerne, kriegst du aber nicht, weil du hast keine Sicherheiten. Dann muss man sich eben, und da kommen wir wieder zum Gold, irgendwelche Sicherheiten holen. Du stehst vor Gericht für den Diebstahl von Goldbarren.
Ja, nicht so ganz, wie ich geplant habe, so langfristig an Gold zu kommen, aber ja, muss ich wahrscheinlich auch zurückgeben dann, ne?
Du musst die zurückgeben und denkst dir, naja gut, jetzt habe ich in der Wirtschaft versagt, ich bin kein kriminelles Genie, dann bleibt mir nur noch ein Weg, ich werde Politiker.
Böse Zungen mögen behaupten, das ist immer so.
Du kandidierst 1858 für den amerikanischen Kongress.
Natürlich.
Du wirst aber nicht gewählt. Du bist so irrelevant, dass dein Name nicht mal auf dem Wahlzettel auftaucht.
Also quasi ist auch für die ein Sackreis umgefallen.
Ja, es war denen völlig egal. Das heißt, deine Karriere als gewählter Politiker ist jetzt auch noch im Eimer. Aber du hast schon ein gewisses Geltungsbedürfnis. Also das kann eigentlich nicht sein, dass einer wie du in so einer Arbeiterwohnung irgendwo am Rande von San Francisco lebt und hier irgendwie unter ferner Liefen unterwegs ist. Du musst trotzdem Politiker werden irgendwie.
Ich würde gerade sagen, wenn mein Name nicht mal auf dem Zettel stand, dann habe ich ja noch unendlich Chancen, bis er auf dem Zettel steht und jeder ihn gesehen hat und mich aktiv nicht gewählt hat. Und B, soll mir noch einmal einer sagen, dass Leute reich geboren sind und Privilegien haben. Also bist reich geboren und dann verkackst du es trotzdem. Also.
Ja, manchmal muss man echt Pech haben, ne?
Ja, mein Gott, ey.
Du arbeitest dir einen Plan aus, weil, also es kann ja nicht sein, dass du jetzt hier machtlos rumsitzt. Du bist einer, du verdienst auch Macht. Das muss man ja, wirklich natürlich sagen. Du verdienst sie einfach, weil du wirklich auch ein guter Herrscher wärst.
Ein guter Herrscher?
Ja, selbstverständlich ein guter Herrscher. Also was denn sonst? Jetzt hat das mit der Demokratie nicht so geklappt, weil du bist ja nicht gewählt worden. Und dann gibt's aber Gesellschaftsformen, die gibt's woanders, aber die gab's in den USA noch nicht. Und dann überlegst du dir, dann führe ich das halt einfach ein. Und so schreibst du am 17. September 1859 einen Brief an alle Zeitungen San Franciscos. Und dieser Brief lautet: Die Forderung einer großen Mehrheit der Bürger dieser Vereinigten Staaten vorwegnehmend, ernenne ich Joshua Norton, stammend aus Algoa Bay am Kap der Guten Hoffnung und nunmehr seit 9 Jahren und 10 Monaten in San Francisco, Kalifornien lebend, mich selbst zum Kaiser dieser Vereinigten Staaten.
Was denn auch sonst? Also ja, wie du schon sagst, wenn ich herrsche, dann richtig. Und dann mache ich es auch allen klar und bekannt. Also ich finde, der Weg über die Zeitung ist genau der richtige. Wir wissen ja auch, Zeitungen sind ja da, um Wahrheit abzudrucken.
So, und die Zeitung druckt es ab, zusammen mit deinem ersten kaiserlichen Erlass, den du auch sogleich vorlegst. Und zwar den Erlass, da eine Gruppe von Menschen, die sich selbst der Nationalkongress nennt, in offener Verletzung unseres kaiserlichen Erlasses vom 12. Oktober letzten Jahres, der den genannten Kongress für aufgelöst erklärt hat, zurzeit in Washington tagt, da es höchst notwendig für das Ansehen unseres Reiches ist, dass diesem Erlass strikt Folge geleistet wird, daher nun geben wir hiermit den Befehl und Anweisung an Generalmajor Winfield Scott, den Oberbefehlshaber unserer Armeen, unverzüglich mit gegebenem Nachdruck die Hallen des Kongresses zu räumen.
Weißt du, so stelle ich mir eigentlich den 6. Januar vor in den USA, weißt du? So hätte ich mir das vorgestellt. Das wäre zumindest mit Klasse und halt vernünftig.
Ja, absolut. Also, man könnte auch meinen, du bist ein bisschen nachtragend, weil du damals nicht gewählt worden bist. Aber ich glaube, das wäre übertrieben.
Auch das passt zum 6. Januar in den USA.
Das ist richtig. Ja, du hast dich selbst zum Kaiser ernannt und veröffentlichst jetzt regelmäßig über die Zeitungen, die das auch wohlwollend abdrucken, deine Erlasse. Also da kamen dann noch, also über das Jahr 1860 hinweg, der ein oder andere Erlass zur Auflösung der Republik. Dann hast du Vereinigungen von Kongressmitgliedern verboten. Dann hast du dem Kongress dann doch die Weiterarbeit erlaubt, weil die irgendwie sich jetzt auch nicht so ganz darum gekümmert haben, was da passiert, was du da erzählst. Du darfst ja dann nicht auch dein öffentliches Bild da irgendwie zerstören lassen.
Ich frage mich, was passieren würde, wenn man das heutzutage einfach mal genauso handhaben würde. Einfach mal an alle Zeitungen schreiben und irgendeiner wird es einfach durchwinken.
Ich kann dir eins sagen, Reichsbürger tun das. Die tun das wirklich. Die schreiben auch Politikern sehr exzessiv. Wir gehen ein, zwei Jahre weiter, und zwar nach 1862. Da passieren zwei wichtige Dinge für dich. Erstens gerätst du in einen Privatkrieg. Und zweitens gibt es einen richtigen Krieg, und zwar überfällt Napoleon III. Mexiko. Das ist, sind, glaube ich, die sogenannten Reformkriege gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du sagst dir natürlich, also, jetzt ist da in Mexiko, ist da jetzt irgendwie ein neuer Staatsherr, dem schreibe ich erstmal einen Brief.
Natürlich, man muss ja außenpolitische Politik machen halt, ne?
Also. Eben, und deine Außenpolitik ist dir sehr wichtig, du schreibst auch mit anderen bekannten Persönlichkeiten, da kommen wir gleich noch zu, aber du gibst dir erstmal selber den Titel Protector of Mexico.
Ich finde schön, weißt du, das nennt man bei der Polizei, nennt man das einen Vielschreiber. Er schreibt viel, er hat viel zu sagen.
Ja, ja. Du bist Emperor of the United States, Protector of Mexico.
Finde ich gut.
Auch weil du öffentlich dauernd rum erzählst, du wärst der Sohn von Napoleon III. Napoleon III. Ist 10 Jahre älter als du. Das ist ein bisschen schwierig.
Es geht alles.
Es geht auch alles. Schon. Bei dir geht alles.
Lustiger wäre natürlich, wenn er jünger wäre. Das wäre natürlich eine, das könnte man natürlich zu einer göttlichen Geburt quasi auch noch hochziehen.
Er ist sein eigener Vater quasi.
Ja.
Sein eigener Großvater, weil Napoleon III. Auch gleichzeitig sein Sohn ist.
Da kommen wir ins Spoiler-Territorium für manche Serien, die in den letzten Monaten rausgekommen sind, aber
Das ist eher Marty McFly für mich. Du legst den Titel Protector of Mexico aber später übrigens wieder ab, weil du sagst, also so eine durchgeknallte Nation kann man gar nicht beschützen, da bin ich raus. Du gehst aber auch in den Austausch, sage ich mal, mit anderen bekannten politischen Persönlichkeiten anderer Staaten. Du schreibst verschiedene Briefe an Queen Victoria.
Was man halt so macht.
Der du anbietest, also ich bin jetzt hier USA, wir haben euch jetzt so ein bisschen überholt, was Weltmacht angeht und so. Wenn ihr eure Macht auf der Welt behalten wollt, Queen Victoria, dann heiratet mich doch einfach.
Hat sie geantwortet?
Nö.
Ah. Weil meine nächste Frage wäre, ob ich das auch hätte machen können. Hat jeder einfach der Queen damals schreiben können? Ich meine, das ist wie eine E-Mail wegschicken, weißt du, so.
Ja, eigentlich schon, ne? Aber Queen Victoria hat dich leider nach links geswiped. War nix.
Verdammt.
Im Adelstinder. Außerdem wart ihr nicht verwandt, das hätte sowieso nicht
geklappt. Ja, stimmt. Keine Chance.
Du unterhältst auch übrigens eine Beziehung zu dem aktuellen König von Hawaii zu der Zeit.
Oh, ist es Kamehameha?
Es ist Kamehameha der Fünfte. Und auch das spannt wieder einen popkulturellen Bogen. Und der tatsächlich hat nur dich anerkannt als politischen Repräsentanten der USA und nicht die USA.
Das wird in der Zukunft, glaube ich, sich noch ein bisschen ändern.
Das ist richtig. Ich habe ja gesagt, du führst 1862 auch einen Privatkrieg. Und zwar muss man sich das so vorstellen. Du bist da unterwegs in deiner Straße in San Francisco, was ja viele nur Frisco nennen auch. Kennt man den Begriff? Dafür da gibt es übrigens auch einen Erlass, dass jeder, der Frisco sagt, $25 in deiner eigenen Währung, die du natürlich auch hast, an dich zahlen muss. Weil Frisco ist verboten. Ja, es ist wirklich so. es sind so GEMA-Gebühren für den Begriff.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass du da wirklich einen Erlass einführst, dass es Geld kostet, wenn man Frisco sagt.
Weißt du, was ich mich frage? Wenn man jetzt überall so kleine, sagen wir mal nennen wir es Spardosen, so Spartürme, die fest am Boden verankert wären, die man halt nicht aufmachen kann, die stellst du überall in der Stadt hin und du hängst überall Schilder auf. Wird mein Arsch drauf verwetten, dass irgendjemand dann Frisco sagt und denkt sich, ach scheiße, ja stimmt, und dann wirft's ein. Oder andere Leute sagen, hey, du hast Frisco gesagt, wirf das Geld ein. Und dann müsstest du es nur abholen.
Ja, das stimmt. Das ist so wie Leute, wie früher in der Grundschule, wer ein gelbes Auto sieht, darf dem anderen eine hauen.
Genau, nur mit Geld.
Nur mit Geld.
Das ist quasi Twingo Frisco.
Quasi verkapitalisiert. Kapitalismus Twingo. Es ist so, du bist jetzt Kaiser. Du läufst durch San Francisco, läufst durch deine Straßen. Du bist den ganzen Tag unterwegs. Du arbeitest ja nicht. Du bist ja Kaiser. Das ist ja deine Arbeit.
So ist es.
Du läufst dann da durch die Straßen. Dann guckst mal hier, ist der Hydrant noch in Ordnung? Ja, sieht gut aus. Wird hier auch ordentlich, bei den Bauarbeiten wird hier auch ordentlich gearbeitet? Ja, sehr gut. Dann guckst du dir irgendwie so Autos an, trittst mal so von Reifen. Ah nee, gab's ja noch nicht, so Kutschen. Trittst mal so von Reifen, alles noch gut.
Rad.
Vors Rad, alles noch gut. Ja, wackelt das hier? Nee, alles gut. Dann begrüßt du die Leute so ein bisschen, hallo.
Pferd vor die Hufe treten, Pferd wird zurück.
Du läufst dann da auch rum in deiner Kleidung und die zeige ich dir jetzt.
Oh, das fühle ich.
Sag, was du siehst.
Ich sehe einen Mann in einem, ja, in einem Outfit wie aus dem Bürgerkrieg, so ein bisschen irgendwie mit einem Zylinder, mit so einem Gebüsch, nenne ich es jetzt einfach mal auf dem Kopf. Der hat so Schulter, ich weiß nicht, nennt man Schulterklappen, Schulterpolster, Schulter.
Ja, sowas, so Lametta runterkommt.
So wie früher Gardinen beim Oma und Opa. Ja. Und natürlich der Krummsäbel, den er, zählt das als Krummsäbel, ist das schon ein Krummsäbel, ist das einfach ein Säbel, ist das ein, es ist auf jeden Fall eine Stich- und Hiebwaffe, die er bei sich trägt an der Hüfte. Und sehr lange Hosen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Hosen, die er trägt, ein bisschen von dem größeren Bruder geklaut worden sind. Aber sonst fühle ich, fühle auch den Bart. Das ist so ein Schnauzer mit so einem Kinnbart, aber sehr dicht, sehr, ja, finde ich gut. Also ein Mann, der sein Bild zeigt, was er denkt, finde ich.
Ich glaube auch. Ich glaube, da spricht ein ganzer Habitus aus diesem Bild.
Definitiv.
Jetzt ist es so, du bist da unterwegs und machst da den ganzen Tag deine Sachen. Du läufst da so rum, wie wir es gerade gesehen haben und gehört haben. Und dann passiert es aber, dass jetzt quasi, also sagen wir mal, das war jetzt die erste Staffel. Ja? Du erklärst dich zum Kaiser und läufst dann durch deine Stadt und verhältst dich wie ein Kaiser. In der zweiten Staffel tritt jetzt ein großer Widersacher auf. Und zwar führst du einen persönlichen Krieg mit Frederick Coombs.
Sag mir bitte, er sieht auch so aus.
Möchtest du ein Bild von Frederick Coombs sehen?
Bitte, bitte.
Moment. Das habe ich nicht vorbereitet, aber es gibt eins.
Also Mr. Coombs sieht aus wie einer der Moderatoren von Top Gear in Piratenkleidung.
Ja, das stimmt.
Es ist großartig. Also das Bild ist natürlich alt und sehr verwaschen, deswegen sieht man eigentlich nur so einen schemenhaften Mantel und einen Piratenhut mit 1776 drauf. Das ist hat man das früher so auf die Hüte geschrieben, wie bei Gebäuden auch, so anno 1776?
Was war denn 1776 in den USA?
Ja, Amerika.
Genau. Frederick Coombs ist dein großer Widersacher, denn Frederick Coombs nimmt selbst für sich den Titel des Herrschers der USA in Anspruch, denn er ist die Reinkarnation von George Washington. Und das Lustigste ist, ihr wohnt in der gleichen Straße.
Ja, okay, das ist witzig.
Ihr wohnt beide in der Montgomery Street und ihr seid euch einig, diese Stadt ist zu klein für uns beide.
Also ich sehe ein Epic Rap Battle of History quasi dort schon am Aufkochen, ja.
Also das ist wirklich ein echter Hammer. Also es ist, gehen wir das mal durch. Du siehst den dauernd, diesen George Washington den Zweiten, wie er sich nennt. Der nennt sich später übrigens auch nochmal die Reinkarnation von Benjamin Franklin.
Der ist ja auch nicht weit weg.
Also es passiert regelmäßig, dass ihr euch irgendwie auf der Straße trefft, wie ihr genau die gleichen Dinge tut, nämlich irgendwie wichtig aussehen und rumlaufen. Und dann sagst du irgendwie, du bist ein Arschloch, und dann beleidigt der dich wegen deiner großen Nase und so. Das ist passiert da alles auf offener Straße. Und irgendwann rufst du im August 1862 die Polizei und gibst der Polizei eine kaiserliche Order, in der steht, du wünschst, dass die Person des Professor Coombs fälschlicherweise Washington Nummer 2 genannt, als eine aufrührerische und ungestüme Person zu ergreifen und unverzüglich zu seiner eigenen und der Sicherheit der Öffentlichkeit für mindestens 30 Tage ins staatliche Irrenhaus einzuweisen ist.
Ach, sehr schön, direkt zum Verrückten erklärt.
Richtig. Es geht jetzt einen Irrenweg. Es gibt in der Zeitung, gibt es jetzt große, in mehrteiligen Serien in der Zeitung, führen jetzt Wachsfiguren von euch politische Debatten und werfen sich gegenseitig alles Mögliche an den Kopf. Da geht es dann auch wieder um deine große Nase, die scheint sehr groß gewesen zu sein.
Ich muss auch zugeben, auf dem Bild sah sie sehr, sehr prägnant aus auf jeden Fall.
Ja, prägnant ist ein gutes Wort. dann kommt es zum Eklat. Denn irgendjemand hat die in der Stadt überall aufgehängten Plakate von Coombs abgerissen.
Nein.
Doch.
Nein.
Coombs sagt, das war der Scheiß Norton. So, Coombs geht natürlich zur Polizei und sagt, ey, hier hat jemand meine Plakate abgerissen, das war der, ich weiß das. Die Polizei sagt, ist strafrechtlich nicht relevant, klag vorm Zivilgericht. In dem Moment fällt beiden auf, dass sie absolut pleite sind. Keine Kohle, woher auch? Sie tun ja nichts den ganzen Tag.
Natürlich.
Also kein Geld für einen Anwalt, also direkt wieder auf zur Presse. Dann die Presse, ja, warum glauben Sie denn, dass Norton das getan hat? Da sagt Coombs, der ist neidisch auf mein Ansehen beim schönen Geschlecht.
Ah, natürlich.
Ja, jetzt kommt auch noch so eine Komponente hier rein.
Ich würde gerade sagen, also ich merke schon, also von sich überzeugt, definitiv, der Gute.
Ja, und es ging dann noch weiter. Der Streit schaukelte sich dann so ein bisschen hoch und irgendwann hat die Zeitung gesagt, das geht nicht mehr, wir müssen da irgendwie dazwischen gehen. Die können nicht nur noch sich über unsere Zeitung streiten, die reden ja nicht miteinander, die schicken was an die Zeitung und sagen, druck das bitte, ich hasse den. Ja, und dann gab es einen Zeitungsartikel, in dem geschrieben wurde, Coombs hat das Leuchten des Wahnsinns in den Augen, woraufhin Coombs die Redaktionsräume gestürmt hat und sagte, ich bin nicht verrückt und wie im gleichen Artikel wie der Norton will ich schon gar nicht vorkommen.
Ach, das auch noch. Jetzt wird auch noch für den quasi für den Platz in der Zeitung wird auch noch Platz gemacht, ja, oder beziehungsweise wird darum gestritten.
Ja, aber Moment. Weil du denkst dir das Gleiche. Jetzt komm ich hier, jetzt wiegelt hier auch noch die Zeitung uns gegeneinander auf. Du gehst auch in die Redaktionsräume.
Natürlich.
Ihr geht da also beide hin, ihr erzählt denen da ein paar Takte, seid irgendwie auf einmal vereint gegen die Zeitung. Jedenfalls entschuldigt sich die Zeitung erstmal bei euch. Und im Mai 1865 nimmt das Ganze dann tatsächlich ein Ende, weil Coombs Kalifornien verlässt und an die Ostküste zieht.
Ah, ich wollte gerade fragen, wann wir sind, weil das alles klingt wie hier The War of the Current, weißt du, nur der war halt 20, 30 Jahre später. Und Edison und wie ist der Western House?
Westinghouse.
Wie sich ausgekloppt haben, auch in den Zeitungen.
Ja, ja, ja. Der letzte Satz, der zu dieser Fehde gefallen ist, war im Daily Alta California, einer Zeitung. Da stand der Satz über Coombs, er verließ uns mit äußerstem Ekel vor dem Weg unserer Stadt in den Untergang.
Oh, 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 oh. Das heißt, er war bereit, dass die Stadt untergeht, ja? Oder er war der Überzeugung.
Er war der Überzeugung. Er war absolut bereit.
Der Pirat, ey.
Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir sind ja noch nicht am Ende, denn es geht noch weiter. Coombs ist weg, aber deine Geschichte ist noch nicht beendet. Du bist nach wie vor unterwegs in den Straßen. Du hast jetzt kein Problem mehr damit, dass Coombs-Plakate irgendwo hängen, weil ist ja egal. Du kannst dich jetzt weiter um dein politisches Handeln kümmern. Wir gehen in ein Jahr, das wissen wir nicht ganz genau, wann das war, auf jeden Fall irgendwann in 1860ern oder 1870ern, wo du mal wieder durch San Franciscos Straßen flanierst, ja, mit deinem Gehstock, mit deinem Anzug, mit deinem Säbel.
Was passt mir wieder nicht?
Dir passt nicht, dass US-Amerikaner und Chinesen gegeneinander quasi eine Straßenschlacht veranstalten in San Francisco. Die Sache ist die, in San Francisco gab es ganz häufig so rassistische, antichinesische Demonstrationen.
Okay.
Und das ging dann bis zu Straßenschlachten, die sich da geliefert haben, sehr blutige Nummern. Und ich glaube, dass das eine Legende ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es echt passiert ist. Aber es heißt, du bist bei einer dieser Straßenschlachten, bist du in die Mitte des Platzes gegangen, hast dich mit gesenktem Haupt zwischen die Fronten gestellt und hast so lange das Vaterunser gesprochen, bis sie aufgehört haben zu kämpfen.
Quasi den Kampf weggebetet.
Du hast wirklich nicht gebietet, sondern gebetet. Und herzlichen Glückwunsch.
Also ehrlich gesagt, wenn sich da einer in die Mitte stellen würde und anfangen würde, da Vaterunser aufzusagen 100 Mal, da hätte ich mir auch überlegt, ob ich diese Schlacht woanders hin versetze, weil der ist noch verrückter als die anderen.
Ja, das stimmt. Ich hätte vor dem auch mehr Angst vor als vor einer Straßenschlacht.
Ja.
Du bist weiterhin unterwegs, du hast jetzt ein bisschen Frieden gestiftet.
Ja.
Du läufst weiterhin durch die Straßen, flanierst du von San Francisco. Die Sache nimmt immer bizarrere Züge an, weil du bist mittlerweile so ein bisschen wirklich anerkannt. Also nicht als Herrscher, aber schon so als exzentrische Person, die immer unterwegs ist. Und man nimmt dich auch gerne dazu, wenn was ist.
Also ein Celebrity, ja, so ein bisschen schon.
Du bist wirklich ein Celebrity, aber auch gar kein so kleiner Celebrity. Zum Beispiel war das so, du bist dann irgendwie da unterwegs gewesen, du hast ja keine Kohle, aber du bist ganz häufig dann mal so in Restaurants gegangen und die haben dich dann da kostenlos essen lassen und haben sogar so eine Plakette angebracht, hier speist Kaiser Norton der Erste.
Oh.
Weil das für einerseits für den Tourismus ganz cool war.
Ja, natürlich.
Weil natürlich, hier speist der Kaiser, den es gar nicht gibt und so. Und hier ist er auch häufiger mal zu sehen. Und du wirst auch kostenlos frisiert und so. Also das sind alles Dinge, die du einfach so kriegst, einfach damit, weil du da bist.
Ich habe mich schon gefragt, wie man in so einer Situation, in so einer, als so eine Persönlichkeit den Alltag bestreitet. Aber wie du schon sagst, ne, man kriegt ja schon hier und da quasi Almosen. ohne dass man sie so nennt, einfach durch seinen Status, durch sein Standing in der Stadt. Ne? Man ist ja so ein bisschen das Maskottchen der Stadt auch irgendwo. Ne?
Du bist mittlerweile wirklich ein Maskottchen und es gibt noch zwei andere Maskottchen der Stadt.
Der nächste Krieg.
Nee, kein Krieg.
Der Mascot War.
kein Krieg, denn mit den anderen beiden Maskottchen bist du eher positiv verbunden. Okay. Sagt man. Es heißt, es sei eine Legende.
Sind es Damen?
Es sind keine Damen, es sind Hunde.
Okay, dann ist, okay.
Es gab damals in San Francisco zwei Hunde, das waren Bummer und Lazarus. Und Bummer und Lazarus waren Hunde, die gemeinsam immer unterwegs waren, die waren immer zu zweit. Bummer hat mal, also irgendwie, Lazarus ist von einem anderen Straßenhund angegriffen worden, dann hat Bummer ihn gerettet und seitdem waren die unzertrennlich. Wirklich so eine Susi- und Strolch-mäßige Geschichte. Mhm.
Bummer, ganz kurz nur Bummer wie, oh wie schade, Bummer oder?
Ja, Bummer quasi.
Ja.
Und deswegen heißt er auch Lazarus, weil der den quasi vor dem Tod gerettet hat und der war schon fertig. Und dann hat Bummer ihn so ganz nah bei sich schlafen lassen und gewärmt nachts und so.
Viel bessere Heldenstory, ganz ehrlich.
Bummer und Lazarus waren angeblich immer an deiner Seite. Das waren so die bekanntesten Straßenhunde und die sind auch gerne mit dir unterwegs gewesen. Es heißt, bei jeder Theaterpremiere waren in der ersten Reihe der Loge 3 Sitze reserviert für dich und die beiden Hunde.
Weil die Hunde ja sehr kunstaffin sind und sich gerne Theaterstücke anschauen.
Die Hunde sind nicht nur kunstaffin, sondern werden auch irgendwann richtig zur Plage, weil die irgendwann so verwöhnt werden von den Menschen, dass sie einfach in Läden reinlaufen und verweigern zu gehen und alles auffressen.
Ach, kenne ich von zu Hause.
mit denen bist du auf jeden Fall auch manchmal unterwegs. Es gibt dann auch irgendwie eine Zeichnung, wo du mit denen zu sehen bist und so. Da sagst du aber, das verunglimpft meine kaiserliche Würde, mit den Hunden abgebildet zu werden.
Ja. Und dabei waren es wahrscheinlich seine besten Freunde, die ihn verstanden haben als einziges.
Ja, Freunde hattest du generell nicht so viele, aber du hattest schon Bewunderer, sage ich mal. Und du warst wirklich mittlerweile so eine Art Maskottchen in der Stadt. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, dass du zum Beispiel von der Stadt San Francisco eine neue Uniform bekommen hast.
Oh.
Die haben dir eine neue Uniform geschenkt, weil deine, du hattest ja kein Geld, konntest du nicht viel mitmachen.
Ist das schon die vom Bild oder ist das noch die alte?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, welche von den beiden es ist. Ich weiß auch nicht, in welchem Jahr das war. Mhm. Aber tatsächlich bekommst du eine neue Uniform von der Stadt. Und du bedankst dich natürlich, wie sich ein Kaiser bedankt. Und zwar mit einem Brief an die Stadträte. Und du erhebst jeden von ihnen natürlich in den Adelsstand.
Schön.
Und auch generell wirst du irgendwie immer wieder erwähnt und findest immer wieder auch lustige Fundstellen, wo du zu sehen bist. Zum Beispiel gab es eine Volkszählung 1870 in den USA. Und da wirst du tatsächlich auch aufgeführt, logischerweise, als Joshua Norton. Berufsbezeichnung Emperor.
Oh.
Und besondere Kennzeichen Identified as Insane.
Ich hätte ja, wo du Berufsbezeichnung Emperor gesagt hast, hätte ich noch gesagt, ja okay, also doch anerkannt. Aber nee, nur anerkannter Irrer.
Ein anerkannter Irrer. Ein Wahnsinn, wirklich.
Ja, wortwörtlich.
Weiter ging es mit interessanten Erlassen, die du noch auf den Weg gebracht hast, wo irgendwann war es soweit, du hast dann, je älter du wurdest, immer weniger Erlasse auch herausgegeben, sodass mittlerweile, bitte?
Die Hände werden müde.
Die Hände werden müde, nicht jedoch die Hände der Lokalredakteure, die dann einfach angefangen haben, Erlasse zu fälschen. Es gibt aber eine Liste von Erlassen von dir, die befindet sich im Städtischen Museum von San Francisco.
Schön.
Wir schreiben das Jahr 1880 und du bist unterwegs, du möchtest zur National Academy of Sciences, natürlich, das, wo du dich bewegst, ist ja klar.
High Society.
Läufst da über die Straße von San Francisco und klappst völlig aus dem Nichts einfach zusammen.
Oh nein.
Und stirbst an Ort und Stelle.
Oh, sehr hoher Preis, den man da zahlt mit diesem Beruf, ja. Also es ist Stress und körperliche Problematiken, alles.
Schulterpolster waren zu schwer. Dein Vermögen belief sich am Ende deines Lebens auf $8.50.
1800 darüber, was? 80?
Ja.
Also, ich sag mal so ganz wenig Geld war das wahrscheinlich nicht.
Ja, ich würde behaupten, das ist, was sind das vielleicht, 50 Euro?
Ich prüfe das, ich mache eine Live-Recherche ganz kurz.
Mach mal eine Live-Recherche. Ich erzähle währenddessen, was in deinem Zimmer so noch zu finden war. Eine Sammlung von Wanderstöcken, mit denen du immer unterwegs warst. Und natürlich die Briefe an Queen Victoria, die hattest du natürlich nochmal da.
Natürlich.
Und auch ganz wichtig, 98% der Börsenanteile an einer völlig wertlosen Goldmine.
Hätte auch eh sein können.
Muss man haben.
$240 übrigens ungefähr.
$240, ja Mensch. Aber ist ja auch kein Vermögen, sage ich jetzt
mal. Nee, das nicht. Ich hätte tatsächlich auf mehr gewettet. Aber gut, 1880 ist ja, oder also fast 1890, wann auch immer wir da genau unterwegs sind, ist ja nicht mehr so lange, ja, was Geld und Inflation angeht.
Ja, naja. Es ist so, dass eine große bekannte Persönlichkeit der Stadt verstorben ist.
Staatsbegräbnis.
Es gibt Aufzeichnungen, die von 30.000 Menschen sprechen. Es gibt, gesichert sind ein bisschen über 10.000 Menschen. Mindestens.
Das sind mehr Menschen als Dollar auf meinem nicht vorhandenen Konto. Das sind
definitiv mehr Menschen als Dollar. Und tatsächlich konntest du dir natürlich von deinem Vermögen kein Begräbnis finanzieren. Deshalb haben tatsächlich reiche Industrielle sich zusammengetan und dein Begräbnis finanziert.
GoFundMe.
2 Meilen Trauerzug. Du bist dann begraben worden in San Francisco. Du wurdest dann später sogar nochmal umgebettet, 1934, und liegst jetzt auf dem Woodlawn-Friedhof in Colma in Kalifornien. Auf deinem Grabstein steht Norton der Erste, Kaiser der Vereinigten Staaten und Schutzherr von Mexiko. 1980 gab es tatsächlich so ein paar Gedenkveranstaltungen sogar deswegen, anlässlich deines 100-jährigen Todes. Es gibt ein Museum über dich. Es wurde ein Preis nach dir benannt und verliehen, jahrelang. Und du hattest in deinem Leben noch eine große Idee.
Okay, die wäre?
Die konntest du nicht umsetzen, weil dir es an allem fehlte. An ingenieurischen Kenntnissen, an Geld, an Verbündeten. Aber du hast dir gedacht, es wäre doch super geil, wenn wir in der San Francisco Bay Area eine große Brücke bauen. Und das hat man dann auch gemacht. diese große Brücke gebaut. Und es ist heute die, es ist nicht die Golden Gate Bridge,
ja,
aber es ist die Bay Bridge, die ja auch relativ bekannt ist, weil, ja, die, ja, sehr, weil die auch sehr groß ist. Und die San Francisco Bay Bridge hast tatsächlich du sozusagen als erster postuliert.
Also ich finde, das musst du erst mal schaffen.
Und eine Hälfte der Brücke ist auch nach dir benannt, im Übrigen.
Ein Leben lang sinnlos durch eine Stadt rennen und irgendeinen Quatsch erzählen, Poster aufhängen und den Nachbarn drei Häuser weiter blöd anmachen und dafür quasi irgendwie doch eine wichtige einen Bekanntschaftsgrad und einen wichtigen Status irgendwo zu erreichen für die Stadt. Also wichtig im Sinne von, ja, bekannt und beliebt, würde ich behaupten, hat was.
Absolut. Und du kommst auch in anderen Dingen noch vor. Zum Beispiel in Captain America spielst du in einer Comic-Serie mit. Du spielst auch noch in irgendwas anderem, bist du auch noch zu sehen. Warte mal kurz, wo warst du denn noch zu sehen? Ach ja, in der ersten Verfilmung von den 80 Tagen um die Welt bist du zu sehen, mit den beiden Hunden. Und es gibt mittlerweile auch ein Musical über dich und eine Oper.
Die Besten sterben immer zu früh und der Ruhm kommt immer zu spät. Ist es nun
mal so. Und es gibt, und das habe ich noch vergessen, und es gibt noch ein Record-Label, was nach dir benannt ist.
Aber nicht der Antivirus.
Aber nicht der Antivirus, zumindest nicht in meiner Recherche zufolge. Aber du hast vieles geleistet für die Stadt San Francisco.
Ich wollte gerade sagen, einfach durch die pure Existenz.
Das die nicht Frisco schaffen. Heißt.
Die nicht Frisco heißt, ganz wichtig. Sonst $25, habe ich gehört.
$25, der Seewolf.
Das ist viel Geld, das ist verdammt viel Geld, $25.
Das ist verdammt viel Geld, das stimmt.
Scheiße. Aber offensichtlich hat nur einer Frisco gesagt.
Ja, ja gut, du hattest ja nur noch $8.50. Das ist natürlich schade. Aber tatsächlich ist das die Geschichte von Emperor Norton, dem einzigen Kaiser der Vereinigten Staaten. Im Übrigen eine Zuschauereinsendung.
Ach, sehr schön. Guck mal, es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Wir klappern ja. Sie langsam ab.
So ist es. So ist es. Ich kannte Emperor Norton tatsächlich nicht und habe dann nur aufgrund dieser Zuschauereinsendung überhaupt geguckt, wer ist das eigentlich? Und es hat sich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe noch nie so eine sinnlose Persönlichkeit kennengelernt, die so viel erreicht hat, nachdem sie gestorben ist.
Das muss man wirklich sagen. Ich finde vor allem die Geschichte, dass er sich da mit diesem George Washington Reinkarnationstypen gestritten hat. Also, das ist schon großartig.
Ich wollte gerade sagen, eine so eine Person zu erwischen, ist schon wirklich Nadel im Heuhaufen, ne? Aber zwei in einem Straßenzug ist Respekt, San Francisco. Stay classy, Frisco, ja? Stay classy.
Und wer weiß, vielleicht hören wir ja auch nochmal die Geschichte über George Washington II., weil der hat auch noch eine Menge lustige Geschichten gemacht. Im Übrigen hat sich auch, jetzt, das muss ich jetzt nochmal überlegen, das habe ich jetzt nicht zu Ende recherchiert, das habe ich nur gelesen und habe mir gedacht, Mensch, das ist auch noch eine Anekdote. Nach dir hat sich auch noch, Moment, das muss ich jetzt nochmal gucken, wie der hieß. Es gab einen Typen, der war Politiker irgendwann in den 2000ern und in den 90ern und der hat sich auch nach dir benannt. José Julio Saria hat sich auch nach dir benannt, nämlich als The Widow Norton. Und zwar war er Drag Queen.
Ah, okay.
Und zwar in den 60ern. Und er war der erste openly gay Candidate für ein Public Office in den Vereinigten Staaten. Und der hat sich nach dir benannt, in seiner Rolle auch als Drag Queen.
Gleiches Schicksal? Nicht mal auf den Zettel gelandet irgendwo oder weitergeschafft? Nicht, dass der Name ein Fluch ist.
Also, hier haben wir eine sehr problematische Geschichte, die jetzt, das nochmal zum Ende vielleicht, weil das zeigt auch so ein bisschen das Amerika der 50er. Es war so, es gab 5 Kandidaten für dieses Board, für das er quasi kandidiert hat. Mhm. Es gab 5 Plätze und 5 Kandidaten. Das heißt, er wäre gewählt worden, automatisch, wenn er nur eine Stimme bekommen hätte am Wahltag. Jetzt war es aber so, dass an dem Tag vor der Wahl die Leute festgestellt haben, der kommt ja, der ist ja schwul und der kommt ja rein, wenn sich jetzt kein anderer aufstellt.
Ah.
Und an dem Tag haben noch 34 Leute sich zur Wahl gestellt, um ihn quasi zu verhindern, nur weil er schwul ist.
Kriegen wir das vielleicht auch in Deutschland hin, also quasi Leute zum Wählen zu bringen, die sonst nie wählen würden? Gut, da haben sich jetzt Leute aufgestellt, aber kriegen wir es hin, Leute zu motivieren zum Wählen, die sonst sagen, ach, Politik ist nichts für mich?
Ich finde die Idee ganz charmant zu sagen, wählen Sie mich, verhindern Sie noch Schlimmeres.
Ja. Aber ja, nee, ich verstehe. Wie du es schon sagst, Amerika der 50er ist sehr, sehr zutreffend in dem Moment.
Ja, das ist leider so. Aber das ist jetzt ja auch weit weg von der Geschichte, die wir hier eigentlich gemacht haben. Da ging es ja um Joshua Norton. Nicht zu verwechseln mit Edward Norton. Der hat nämlich auch eine Persönlichkeitsstörung in Fight Club, aber eine andere. Tatsächlich hat man nachträglich versucht, so ein bisschen bei dir zu diagnostizieren, was das eigentlich ist. Man vermutet Größenwahn.
Ja, wenn man mit, weiß nicht, $40,000 nach Amerika geschickt wird als junger Mann, dann passiert sowas ganz schnell.
Ja, und vor allem, wenn man die ganze Kohle dann erstmal verliert, weil man in dubiose Reistanker investiert.
Ja, aber Peru. Das ist wiederum, was jeder mal schaffen könnte mit dem Geld, weißt du? So, das Geld erstmal zu haben, ist Größenwahnsinn fördernd. Das ganze Geld ausgeben kann jeder.
Das stimmt. Das stimmt. Für einen wirklich total bescheuertes Investment, als hätte er Kohle nach Newcastle geschickt.
Oder Eulen nach Athen getragen.
Oder Eulen nach Athen getragen, ja. Mit dieser Sprichwort-Apokalypse verabschieden wir uns von dieser Folge. Ich wünsche euch einen geruhsamen April. Ich hoffe, ihr werdet nicht in den April geschickt. Und mit diesen Worten...
Lieben Dank für die Geschichte. Das müsste ich noch schnell hinterher werfen, denn man lernt nie aus über Royals in den USA.
Das ist so. Das ist so. Dankeschön fürs Zuhören und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Das war Heldendumm, eine Produktion von Philipp Kalweit und Daniel Sibisiuk, mit Musik von Enrico Waschenko. Außerdem ist unser Podcast ein Teil des Historytelling-Netzwerks. Falls du Heldendumm unterstützen möchtest, findest du in der Episodenbeschreibung einen Link zu Steady. Dort kannst du uns mit einem schmalen Taler helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Außerdem ermöglicht uns das, unseren Podcast qualitativer und unterhaltsamer zu machen. Und wenn du keine Möglichkeit hast, uns finanziell zu unterstützen, hilft uns auch jeder Kommentar, Bewertung und jedes Weiterempfehlen. Mehr Informationen zu unserem Projekt findest du wie immer auf unseren sozialen Kanälen und auf heldendumm.de.